Gut, wir sind in Kapitel 2 und wenn ich das richtig interpretiert habe in meinen Notizen, dann war am Ende der letzten Vorlesung so ein bisschen Definitionszeug dran, also was heißt es, dass A halb einfach ist und so. Richtig? Das letzte Resultat müsste 2,8 gewesen sein. Dann kommt jetzt Lemma 2,9. Okay? Wunderbar. Da geht es um halb einfache Module in dem Zusammenhang mit homogenen Komponenten. Wir kommen jetzt so zu einigen Kernsätzen, die wir später ständig brauchen für Zerlegungen und damit wir später verstehen können, wie sich die teilweise sehr komplexen Strukturen, die wir uns da angucken, in kleine Bestandteile zerlegen lassen, sodass wir dann diese kleinen Bestandteile verstehen können und dann später alles verstehen. Da ist einer der Höhepunkte der Satz von Wedderburn, den wir heute beweisen. Gut, da haben wir Voraussetzung 2,1 mit dem logischen K. Und zusätzlich soll V nach halb einfach sein. Wir wiederholen gleich nochmal, was das heißt. Und dann ist jetzt die Aussage, dass V sich als direkte Summe von homogenen Komponenten schreiben lässt. Und es wird noch besser, jeder Homomorphismus, jeder A-Homomorphismus von V nach V lässt diese homogenen Komponenten invariant. Das heißt, das ist nicht nur eine schöne Zerlegung, es ist auch noch eine, die von diesen A-Homomorphismen von V sich selbst respektiert wird. Kleiner Hinweis im Detail, das, was da steht, ist stärker als zu sagen, dass die Summendarstellung unter dieser Menge von Homomorphismen invariant ist, denn das könnte ja auch bedeuten, dass Summanden vertauscht werden dürfen, aber es sind tatsächlich die einzelnen Summanden invariant. Dann gucken wir erstmal, was die Voraussetzung bedeutet. V ist halb einfach. Das heißt, man kann V als Summe von einfachen A-Teilungen schreiben, sogar als direkte Summe. Das machen wir jetzt erstmal, denn das ist der Schlüssel, um in Zerlegungen homogene Komponenten zu finden. Der Witz bei den homogenen Komponenten ist ja einfach nur, dass man A-isomorphe einfache Modulen zusammenfasst. Und V könnte auch der Nullmodul sein, aber das ist langweilig. Besprechen wir mal kurz, warum. Wenn V der Nullmodul wäre, dann wäre V natürlich als eine direkte Summe darstellbar, nämlich als leere Summe. V ist ja einfach nur die Menge, die den Nullvektor enthält. Das heißt, es gibt keine homogenen Komponenten, dann sind die natürlich alle invariant, bla bla bla. Das ist langweilig. Das heißt, interessant ist der Fall, wo man wirklich einfache A-Teilmodulen hinschreiben kann. Meine ich damit, dass ich die Voraussetzung der Halbeinfachheit benutze. Und dann habe ich einfach nur eingesetzt, was es heißt, halb einfach zu sein. Was ist jetzt die Idee? Okay, wir haben jetzt diese Blöcke U1 bis UN, also Blöcke, diese Summanden, diese direkten Summanden, die hier vorkommen. Und jetzt sortiere ich die so, dass die ersten paar A-isomorph sind. Könnte ja sein, dass da welche A-isomorph sind, dann fasse ich die zusammen. Dann kommt gleich noch ein paar, die anders aussehen, die auch A-isomorph sind und so weiter. So passe ich die in Paketen zusammen und bekomme dann immer so Teilsummen, wo die Summanden als A-Modulen isomorph sind. Jetzt wäre eine naive Idee, dass man sagt, naja, ich fasse jetzt immer einfach das, was ich da sehe, zusammen. Das wird dann schon eine homogene Komponente sein. Funktioniert auch, ist aber nicht ganz so einfach, wie wir denken. Denn was kann theoretisch passieren? Was kann immer theoretisch passieren, wenn man so eine direkte Summe von Teilräumen hat? Ein Teilraum von V, reden wir mal nur kurz über die Vektorraumstruktur. Ein Teilraum von V muss ja nicht in einem dieser direkten Summanden enthalten sein. Nee, der kann auch so komisch schräg da drin liegen. Und da das so ist, müssen wir auch bei den homogenen Komponenten besser aufpassen. Es reicht eben nicht zu sagen, na, man fasst eben immer alles, was isomorph ist, zusammen. Im Rest findet man dann wahrscheinlich nichts mehr, was auch noch isomorph ist zu den Wohnungen, die man schon zusammengefasst hat. Denn es könnte ja theoretisch da irgendwie so komisch schräg noch was finden. Noch ein Teilmodul, der auch einfach ist als A-Modul und der aber auf diese Art und Weise mit dieser Sortierung nicht sichtbar ist, weil der nicht so komisch schräg drin liegt und gar keiner von diesen direkten Summanden ist. Könnte theoretisch sein. Überlegen wir mal kurz, was dann los wäre. Was heißt es denn eigentlich, dass zwei Teilmodulen von V isomorph sind? Na, das heißt, sie sind nicht nur als Teilräume isomorph, sprich sie haben die gleiche Dimension. Nein. Es verträgt sich noch mit der Wirkung von A. Das heißt, wir können uns als Eselsbrücke merken, A isomorph zu sein heißt, dass A auf die gleiche Art und Weise wirkt. Das heißt, wenn wir das hier machen, fassen wir in Wirklichkeit immer die Teilmodule zusammen, aus denen, die da stehen, auf denen A auf die gleiche Weise wirkt. Nehmen wir jetzt mal an, dass das, was wir hier jetzt so zusammengebastelt haben, noch keine homogene Komponente ist. Dann muss da jetzt also irgendwo noch ein A-Teilmodul rumlaufen von V, der auch einfach ist, der auch vom gleichen Typ ist wie das, was wir schon haben, aber hier so komisch schräg drin liegt. Kann ja sein, der liegt vielleicht hier hinten irgendwie schräg drin. Aber die Wirkung von A ist vorgegeben auf diesen einfachen Modul, die ist schon irgendwie da. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir jetzt hier schräg drin liegend etwas finden, auf dem A genauso wirkt, wie auf den einfachen Modulen, die wir hier vorne zusammen haben. Denn die Wirkung, wenn man da jetzt etwas schreibt, wenn da etwas, ich nenne das immer so schräg drin liegen, das heißt, man kann das als Summe schreiben von beteiligten Teilräumen und es liegt nicht in einem der Summanden einfach drin, aber die Wirkung von A verträgt sich ja mit der Addition in diesem Modul V. Das ist der Grund, warum da nicht so komisch schräg noch was drin liegen kann. Das habe ich jetzt mit vielen Worten erklärt, weil es schrecklich ist, das hinzuschreiben. Das ist der Grund, warum diese naive Idee, mit der wir angefangen haben, tatsächlich funktioniert. Es genügt, wenn man unter diesen einfachen Bestandteilen sich immer die zusammensammelt, die isomorph sind. Im Rest kann dann nichts noch komisch, merkwürdig rumeiern, denn das verträgt sich nicht mit der Wirkung von A. Hier geht es also um mehr als Isomorphie, es geht um A-Isomorphie. Das ist hier entscheidend. Die Wirkung von A auf diesen einzelnen einfachen Bestandteilen, die ist, wie sie ist. Und A kann nicht unterschiedlich wirken. Also es kann nicht zweimal gleichzeitig unterschiedlich wirken auf dem gleichen Teil des Vektorraums. Die Herausforderung, das kurz hinzuschreiben. Seien K aus 1 bis N, wenn das geht, also wenn N nicht 0 ist, und die Bezeichnung so gewählt, dass zu keinem der späteren isomorph sind. Und nicht zu unklaren. Dann ist die direkte Summe U1 bis hin zu K eine homogene Komponente, weil wir mit der ganzen Erklärung von vorher jetzt alle einfachen Teilmodule gefunden haben, die A-isomorph sind zu 1. Und den Typ haben wir auch, der Typ dieser homogenen Komponente ist einfach O1. Man geht jetzt bei UK plus 1 weiter, sucht alle Summanden, die dazu isomorph sind, fasst die zusammen, das ist die nächste homogene Komponente, bla bla bla, irgendwann ist man fertig. meine ganze Vorrede ist das Argument dafür, dass man nicht weitersuchen muss, wenn man mit dieser Prozedur fertig ist. Wird gewünscht, dass ich noch irgendeinen Satz dazu schreibe, der zusammenfasst, was ich am Anfang erklärt habe. Also sowas wie, alle homogenen Komponenten entstehen so wegen der Wirkung von A. Das könnte ich machen. Das ist tatsächlich ein bisschen subtil. Braucht da jemand noch was dazu? Nochmal an einem Beispiel oder so. Braucht jemand noch mehr Erläuterungen zu diesem Argument, dass da nichts schräg in einer Summe von zwei solchen Summanden liegen kann, mit einem Beitrag, der wirklich aus beiden kommt? Okay. Ansonsten, im Zweifel nochmal Fragen, nachher geht Jean-Luc rum und es ist überhaupt kein Problem für mich, das nochmal zu kommentieren. Ich musste darüber nachdenken. Ich fand das nicht klar. Und deswegen habe ich da jetzt auch gerade so lange zugesprochen. Das heißt also, jetzt wissen wir, wie man homogene Komponenten findet. Dann ist klar, dass man aus dieser halb einfachen Zerlegung, also aus dieser Zerlegung, die man durch die halb einfach hat, automatische Zerlegungen in homogene Komponenten kriegt, indem man einfach da entsprechende Dinge zusammenfasst. Kann immer sein, dass ein Summand dann alleine bleibt, weil da nichts anderes rumläuft, was dazu isomorph ist, macht nichts. Die Zerlegung, die wir kriegen, ist höchstens gröber. Sie kann nicht feiner sein. Und jetzt überlegen wir uns noch die Invarianz unter diesen Homomorphismen. Wir versuchen uns also irgendwas, was als Typ in Frage kommt. Sei U. Und dann sagen wir mal, W ist eine homogene Komponente von V vom Typ U. Dann wollen wir uns jetzt überlegen, was passiert, wenn man einen A-Homomorphismus von V nach V da drauf wirft. Sei Phi so ein Homomorphismus. Das war ein Vektorraumhomomorphismus von V nach V, der sich mit der Wirkung von A verträgt. Was passiert, wenn wir Phi auf U loslassen? Na, man kann, also Phi bildet jeden Vektor aus V ab, jetzt kann man Phi einschränken auf U. Was passiert? Es kommt dann so ein Bild raus, U Phi, das ist ein A-Teilmodul von V. Und was für Möglichkeiten gibt es? Dass das Bild mit dem Homomorphiesatz für A-Homomorphismen ist das Bild A-isomorph zu dem ursprünglichen Teil U und dem Kern. Was ist mit dem Kern? Naja, U ist ja einfach. Und der Kern ist ein A-Teilmodul. Das heißt, der Kern kann nur alles sein oder trivial im Sinne von, es ist nur die Menge, die den Null enthält. Da benutzen wir die Einfachheit von U. Jetzt argumentiere ich andersrum, wenn der Kern ja entweder Null ist oder alles, dann ist das Bild U Phi entweder der Nullteilraum, nämlich dann, wenn der Kern alles ist,
Oder das Bild ist isomorph zu U, a-isomorph zu U, weil der Kern nämlich 0 ist, das heißt die Abbildung ist injektiv, damit auch das Bild surjektiv und damit hat man dann einen a-Isomorphismus. Das heißt, dann haben wir 4 ist 0 oder, und bei U einfaches ist U vielleicht 0 oder U ist auf jeden Fall ist es ein A-Teil 0 von V. Und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wenn das der Nullraum ist, dann liegt U Phi in jedem Teilraum, insbesondere in W. W ist ja auch ein Teilraum von V. Wenn U Phi A-isomorph ist zu U, dann gehört U Phi zu denjenigen einfachen A-Teilmodulen von V, die zu U A-isomorph sind. Und all die werden ja in der homogenen Komponente W zusammengefasst. Das ist ja der Witz. W ist ja vom Typ U. Das heißt, in beiden Fällen liegt das Bild von U wieder in W. Entweder weil es nur aus dem Nullvektor besteht, dann ist es klar, oder weil es A-isomorph zu U ist und dann ist es auch klar. Und nur darum geht es. Wir wollten ja zeigen, W ist invariant unter der Wirkung jedes A-Homomorphismus und das haben wir jetzt gezeigt. W darf kollabieren, es darf kleiner werden dabei, das verbietet niemand. Da steht ja nur Homomorphismus. Was wir jetzt mitnehmen sollten, philosophisch, denn wir arbeiten ja auf den Satz von Wedderburn hin, wir sollten mitnehmen, dass diese homogenen Komponenten ein Weg sind, V zu strukturieren, und zwar in einer Weise, dass wir die Wirkung von A sehen. Wir haben also jetzt ein A-Modul V, und da ist alles völlig wild, und das A wirkt irgendwie. Und was machen jetzt diese homogenen Komponenten für uns? Die sortieren V in Stückchen. Diese Stückchen bestehen aus einfachen A-Modulen und A wirkt auf so ein Stückchen überall gleich. Und dann kommt das nächste Stückchen, besteht wieder aus einfachen A-Teilmodulen und A wirkt dort wieder überall gleich. Das ist die Idee. Das ist eine Möglichkeit, um V irgendwie zu sortieren. Und das ist eine bessere Sortierung als die, die man einfach so im Vektorraum kriegt, denn wir benutzen die Wirkung von A noch mit. Ergibt es Sinn? Das ist die Philosophie. Und wie stark diese Sortierung ist und was das mit der algebraischen Struktur von A macht, wenn man A als Modul über sich selbst betrachtet, das wird gleich deutlich. Das ist einer der Witze, eine der Kernbotschaften aus dem Satz von Wedderburn. Wir brauchen vorher noch ein kleines Lemma. Da geht es da um einen ganz bestimmten Modulhomomorphismus, den wir später benutzen wollen. Das ist also einfach nur ein Hilfsmittel. Lemma 2.10. Das lagern wir jetzt aus, besprechen das einmal kurz hier, was passiert, damit wir es später einfach benutzen können. Dann haben wir wieder die Voraussetzung 2.1. Und es ist wieder V, also es ist wieder V so ein A-Modul, aber diesmal soll V sogar einfach sein. Jetzt halten wir den Vektor fest. V ist einfach. Der Nullraum ist nicht einfach. Das heißt, in dem Moment, wo wir das voraussetzen, gibt es in V etwas, was nicht der Nullvektor ist. Das halten wir fest. Und wir definieren eine Abbildung. Hier ist auch wieder Phi. Die von der Algebra A in den Modul V soll das Bild von A unter Phi derjenige Vektor sein, der rauskommt, wenn man die Wirkung von A auf dem Modul benutzt. Das heißt, A wird abgebildet auf den Vektor, der rauskommt, wenn man das kleine a auf dem festen V wirken lässt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man hat den Modul V, pickt sich einen Vektor raus und lässt den jetzt einmal rumspringen. Alle möglichen Bilder unter den Elementen der Algebra werden dahin gemalt. Da kommt dann, ja, ist erstmal nicht so klar, wie viel oder wie wenig da rauskommt, aber man hat so das Gefühl, der Vektor kommt ganz schön rum, wenn er sich immer abbilden lässt von allem, was an A so rumspringt. Und der Witz ist jetzt, dass das ein Modul-Epimorphismus ist, ein A-Modul-Epimorphismus. Das ergibt Sinn, weil A ja auch ein Modul ist über sich selber, V sowieso. Und das ist jetzt das Verblüffende, man trifft alles. Das liegt natürlich an der Einfachheit.
Sinn. Warum das so ist? Hast du denn gemeint? Die Subjektivität ist ganz einfach. Und zwar wirklich, weil V einfach ist. Wir brauchen aber noch diese Modul-Homomorphismus-Geschichten. Das heißt, da müssen wir kurz nachrechnen. Ich mache das wirklich kurz. Was brauchen wir? Wir brauchen Verträglichkeit mit, was haben wir denn? Modul-Homomorphismus. Das heißt, wir brauchen Verträglichkeit mit Addition, Skalarmultiplikation und mit der Wirkung von A. Und das ist die ganz normale Wirkung, mit der A selbst ein A-Modul ist. Also nehmen wir uns A, B aus A, Lambda aus K. Dann schreibe ich die Rechnung einfach nur kurz hin. Okay, was ist denn A plus B abgebildet durch Phi? Nach Definition ist es für das feste V, V unter der Wirkung von A plus B, aber wir wissen ja wegen der Modeleigenschaften, dass man das auseinanderziehen kann. Ist das sofort A Phi plus B Phi, ganz einfach. Hier habe ich die A-Modul-Eigenschaft benutzt. AM3. Denke ich. Dann mit Lambda. Das ist genauso witzig. Lambda mit A abgebildet mit Phi. Da ist dann eben V abgebildet mit Lambda A, jetzt kommt die entsprechende Moduleigenschaft, das ist dann bestimmt die vierte. A Modul 4. Das ist Lambda mal V A, das ist Lambda mal A Phi. Das war jetzt schon alles, was wir für einen Vektorraum-Homomorphismus brauchen. Dann brauchen wir jetzt A Modul links da, also die Verträglichkeit mit der Wirkung. Dann müssen wir uns erinnern, was die Wirkung war. Die Wirkung war die innere Multiplikation, also die Matrixmultiplikation von rechts. Das heißt, jetzt müssen wir noch gucken, ferner ist, nehmen wir einfach A und B, die wir schon haben, wir gucken also A kriegen wir B an.
Gibt es eigentlich nur diese Wirkung mit der A selbst zu nehmen, oder kann man sowas anderes ausdenken?
Übungsaufgabe. Es gibt noch andere Beispiele. Man kann im Prinzip alles nehmen, was funktioniert. Aber es gibt so ein paar Standardwirkungen. Also ja klar, wenn die Rechenregeln erfüllt sind, kann man das machen. Aber es gibt, es gibt so zwei Hauptmöglichkeiten, wie A zu einem A-Modul wird. Und die eine ist diese Standardart, die wir immer nehmen, wenn ich nichts anderes sage. Und wenn es eine andere Möglichkeit ist und es eine Standardmöglichkeit ist, dann kriegt die auch wieder einen Namen und ich beziehe mich drauf. Das ist für hier die Regel. Das heißt, wenn ich nichts weiter sage und A als Modul über sich selbst auffasse, meine ich immer diese Wirkung.
Okay.
Und wenn da mal was anderes kommt, und ja, es kommen natürlich noch andere Dinge, dann wird es mal dazu gesagt. Danke für die Frage. Okay, hier haben wir diese Wirkung. Jetzt will ich also zuerst mit B, also A ist das Grundelement und B ist das, was wirkt. Und das wirkt jetzt erstmal so, wie es das halt tut, Multiplikation von rechts. Und dann kommt die Wirkung der Abbildung Phi. Und später soll rauskommen, das ist das Ziel, wo wir hinwollen, dass man auch erst A mit Phi abbilden und dann irgendwie mit B wirken kann. Was auch immer, wie auch immer das dann aussieht. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, wenn wir das machen, dann kriegen wir nach Definition, einfach weil man das ja, ich meine, A prime B ist auch ein Element der Algebra A. Das heißt, wenn ich hier das Bild ausrechne, ist es einfach nur V unter der Wirkung von diesem algebraischen Element A prime B. Dafür haben wir aber eine Rechenregel, denn die Multiplikation in der Algebra verträgt sich mit der Wirkung, das ist sozusagen Hintereinanderausführung. Das heißt, wir haben zuerst V abgebildet mit A Und dann mit B. Ja, und jetzt ist alles schön, denn V hoch A ist nach Definition einfach A hoch Phi. Und jetzt, das ist ein Element des Vektorraums V. Und jetzt ist definiert, was es bedeutet, dass man darauf jetzt noch mit B wirkt. Das heißt, jetzt haben wir alles gezeigt. Es ist egal, ob ich erst innerhalb der Algebra mit B von rechts wirke und dann abbilde, oder ob ich erst abbilde und dann mit B wirke, wie auch immer, dass es halt auf V tut. Das wird jetzt. Das heißt, jetzt haben wir Monohomomorphismus, jetzt fehlt noch Epi, das heißt Sojektiv. Das heißt, wir müssen uns noch klar machen, warum in V alles getroffen wird. Sojektivität. Da betrachten wir, so ähnlich wie vorhin, das Bild von A unter Phi. Das ist ja schon mal ein A-Teilmodul von V. Das wissen wir, weil wir gerade nachgewiesen haben, dass das Ganze hier ein A-Modulhomomorphismus ist. Das heißt, wir können uns schon mal A Phi angucken. Wir wissen, dass das ein A-Modul von V ist. Okay. Moment. V ist ein einfacher A-Modul. V hat also nicht so viele A-Teilmodule. Für A Phi gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Es könnte der Nullmodul sein. Oder es könnte alles sein. Aber Augenblick mal, wir haben hier angefangen mit diesem V. V war nicht der Nullvektor. Und in unserer Algebra gibt es ein 1-Element. Das heißt, dieses kleine V liegt auf jeden Fall im Bild. Damit kann das Bild nicht 0 sein. Fertig, wegen der Einfachheit muss das Bild dann alles sein. Da, jetzt muss ich das irgendwie schön machen. V unter dem, nee, nochmal, da machen wir mal 1a. Phi gleich V unter 1 ist, was dasselbe ist wie V, nicht 0 ist, muss jetzt, Stichwort Einfachheit, wir sehen später, wo das eigentlich. Jetzt möchte ich erstmal den Satz von Wedderburn feiern. Und um den zu feiern, brauche ich eine saubere Tafel. Bleibt jetzt noch eine Weile so technisch. Auf jeden Fall heute die ganze Vorlesung durch und auch am Anfang der nächsten. Da sind auch noch ein paar schreckliche Rechnungen. Danach fangen wir dann an, Dinge zu verstehen. Ja, gut, Voraussetzung 2.1, so wie immer. Und unsere Algebra A soll jetzt halb einfach sein, nach der Definition, die am Ende der letzten Vorlesung kam. Das heißt, A ist als A-Modul selbst halb einfach. Jetzt nehmen wir uns noch eine homogene Komponente her. Ich glaube, dass wir den Typ jetzt gerade noch nicht brauchen. Nee, okay. Also wie eine homogene Komponente von A. Das ergibt Sinn, wenn wir A als A-Modul auffassen. Und dann kommen jetzt drei Aussagen. So eine homogene Komponente ist ein Ideal. Was Das war doch mein Ideal. Ideal war ein K-Teilraum, der aber auch noch invariant ist unter der Wirkung von A auf sich selbst, und zwar von rechts und von links. Das war ein Ideal. B ist ganz toll. Es ist jetzt ja so, wenn wir uns einen einfachen A-Teilmodul von A hernehmen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der Typ ist der, der zu W gehört. Das heißt, dann liegt der schon in W drin, denn B fasst ja alle zusammen. Oder eben nicht. Und der Witz ist jetzt, dass wenn man einen einfachen Teilmodul findet von einem anderen Typ als dem, der zu W gehört, dann annullieren W und dieses andere Ding sich bei der inneren Multiplikation gegenseitig. Das heißt, wenn man jetzt rechnet, ich habe ja vorhin gesagt, wir sortieren mal alles, was da passiert. Und wenn man das mit A selber macht und A sortiert, kriegt man auf einmal ganz krasse Aussagen über die innere Multiplikation, über die algebrische Multiplikation. Ganz viele Produkte werden nämlich auf einmal viel einfacher, als sie vorher waren, weil ganz viel wegfällt, es wird ganz viel Null. Und man muss nur noch verstehen, was mit den Komponenten los ist. Jetzt schreibe ich das jetzt hin. 1, ein einfacher A-Teilmodul von A, der nicht in B liegt, ist also ein anderer Typ, dass dann 0 rauskommt. Und als Merksatz ist an der Stelle vielleicht ganz gut sowas wie: einfache Teilmodulen von verschiedenem Typ annullieren sich bei der algebraischen Multiplikation. Denn das ist ja die Konsequenz. Wenn ich jetzt U1 nehme und ich nehme U2 und U2 hat einen anderen Typ, dann liegen die an verschiedenen homogenen Komponenten. Das heißt, ich kann das anwenden, was hier steht. Und bei der algebraischen Multiplikation kommt dann immer 0 raus. Das ist natürlich stark. Einfache Teilmodulen unterschiedlichen Typs annullieren sich. Das ist ein Wort, was dafür häufig verwendet wird. Und ich schreibe mal dazu unter der Algebra-Multiplikation, damit klar ist, was mit diesem Annullieren gemeint ist. Und es gibt jetzt verschiedene Arten, das zu formulieren. Man kann sagen, verschiedene homogene Komponenten annullieren sich, oder einfache von verschiedenem Typ. Das, was jetzt hier steht, ist so eine gemischte Form, die man gut nachrechnen kann. Das heißt, da haben wir später ganz viel zur Verfügung beim Rechnen. Und jetzt kommt's. Ich kann das gar nicht genug feiern. Jetzt kommt C. In A sehen wir in gewisser Weise schon alles, was wir brauchen, um A-Modulen zu verstehen. Soll also heißen, wenn man irgendwo auf der Welt einen einfachen A-Modul sieht, dann gibt es einen A-Teilmodul von A, der ebenfalls einfach ist und der A-Isomorph dazu ist. Ja, klingt komisch, aber stimmt. Wenn ich A als A-Modul auffasse, dann habe ich da drin schon alle Informationen, die ich brauche, um alle einfachen A-Modulen auf der Welt zu verstehen. Wir sehen sowas Ähnliches später noch in anderen Gewändern. Wir gucken uns ja später Darstellungen an. Und dann gibt es die sogenannte reguläre Darstellung, die irgendwie zu dem gehört, was wir hier sehen, A als A-Modul aufgefasst. Und alle Darstellungen sind zu dieser regulären Darstellung äquivalent. Das heißt, auch da wird es wieder so sein, alles, was man wissen muss, erkennt man schon aufgrund der regulären Darstellung. Das ist die Analogie zu dem. Alles, was man über einfache Armoden wissen muss, kann man schon innerhalb von A sehen. Das ist sehr, sehr stark. Und nach den Vorarbeiten, die wir jetzt geleistet haben, auch gar nicht mehr so schwierig zu beweisen. Hier kommt eine Hilfsaussage, die wir mehrmals hier reinstecken. Es gibt eine Übungsaufgabe, in der das, ich habe sogar noch in Serie 1. Also wenn man innerhalb von A arbeitet, dann kann man ja multiplizieren, von links oder von rechts, und kann daraus eine Abbildung definieren. Und die Multiplikation von links mit einem festen Element, die bewirkt einen A-Monohomomorphismus von A in sich selbst. Das ist eine Übungsaufgabe, das werden wir mehrfach verwenden. Deswegen markiere ich das mal mit Stern. Für jedes A aus A ist, ich schreibe mal einfach Linksmultiplikation mit A, einfach als Kurzschreibweise für die Abbildung, die auf diese Art und Weise bewirkt wird, ein A-Monohomomorphismus von A in sich selbst. So, Sternchen, das brauchen wir ein paar Mal. Eine Übungsaufgabe, die wir vielleicht auch heute besprechen. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Aussagen an. A sieht ja eigentlich nicht so schlimm aus. B ist ein Ideal von A. Ja, wie schwierig kann das sein? B ist ja schon eine homogene Komponente, das heißt, es ist ein Teilraum. Und wir wissen auch schon, dass das Ding invariant ist unter allen A-Homomorphismen von A an sich selbst. Das ist ja alles Zeug, was wir schon gezeigt haben. Und wir wissen, B ist ein K-Teilraum von A. Das ist schon mal der erste Teil, den man beim Ideal braucht. Was brauchen wir noch? B ist ja nicht nur ein K-Teilraum von A, sondern B ist ja als homogene Komponente sogar ein A-Teilmodul und deswegen schon mal invariant unter der Multiplikationswirkung von rechts. Denn das ist ja das, womit A ein Modul über sich selbst ist. Das heißt, nach den Definitionen aus der letzten Vorlesung ist es ein Rechtsideal. Das Ding ist ein K-Teilraum und invariant unter der Multiplikationswirkung von rechts, also ein Rechtsideal, okay? Aber Multiplikation von links ist ja ein A-Modul-Homomorphismus und jeder A-Modul-Homomorphismus lässt jede homogene Komponente invariant, das war Lemma 2,9 und deswegen sind wir da auch fertig. Deswegen ist es auch ein Linksideal, um nichts zu zeigen. Mit Stern und Lemma 2,9. Ist B auch ein Linksideal? Lemma 2,9 anwenden auf den A-Modul A. Und dann passt das alles. Na gut. Das war ja irgendwie zu einfach. Jetzt kommt B. Wir haben schon unseren einfachen A-Teilmodul U1. Wir können ja einfach mal loslegen, zu zeigen, dass da irgendwas für alle U aus U1 und W aus W sein, also U aus U1 und W aus W. Wir wissen noch bestimmt irgendwelche Dinge. Was wissen wir denn zum Beispiel?
Wir wissen, dass Multiplikation mit dem Nullelement der Algebra alles auf Null läuft. Heißt also, falls U das Nullelement ist in U1, dann ist dieses Produkt, was da oben steht, immer das Null. Das ist langweilig. Das ist weiter zu zeigen. Und wir gucken uns gleich einen etwas spannenderen Fall an, dass U nicht das Nullelement ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals explizit hingeschrieben haben, aber das folgt aus Distributivgesetzen so Zeug. und Eindeutigkeit von Adjektiven in Versen.
So das Übliche.
Jetzt sei U also nicht die 0 von A. Und jetzt definieren wir eine Abbildung. Und zwar geht die von A nach A und das ist einfach die Multiplikation von links mit diesem Freundchen U. Und die nennen wir mal Psi. Eingeschränkt auf W, denn wenn man es auf W einschränkt, dann kriegt man ja genau diese Elemente, die wir uns anschauen wollen, U, Kringel, W, das sind dann genau alles Bilder, die man dann bekommt. Was wissen wir über diese Abbildung? Naja, U kommt aus unserer Algebra und im Stern steht, für jedes solche Element ist die Multiplikation von links ein A-Modulhomomorphismus, das heißt, das Psi ist auch so ein. Wie sehen die Bilder aus? Die Bilder sind das feste Element U multipliziert von rechts mit irgendeinem Kram. U kommt aus U1 und U1 ist ein Teilmodul und die Wirkung ist die Multiplikation von rechts. Das heißt, U1 ist invariant unter dieser Multiplikation von rechts. Ist ja ein A-Teilmodul. Das heißt, all diese Bilder liegen in U1. Noch das Bild, also schreibe ich vielleicht einfach mal A, Psi, enthalten und auch ein Teilmodul und so von U1. Das ist ja schon mal ganz interessant. Was wissen wir noch über das Bild? Ich meine, ist klar, welcher Trick jetzt kommt, ne? U1 ist einfach. Jetzt liegt da irgendwas drin und zwar als A-Teilmodul. Und das heißt, das Ding kann jetzt wieder nur der Nullraum sein oder ganz U1. Und kann das nur der Nullraum sein? Naja, A hat ein 1-Element nach Voraussetzung. Das heißt, dann kriegen wir schon mal U, was da drin liegt, und U war nicht 0. Das heißt, dieses Bild kann wieder nicht der Nullraum sein. Das ist eine Variante des Tricks von vorhin. Da halt 0 ist. Zeigen, dass Psi eingeschränkt auf W dann die Nullabbildung sein muss.
Jetzt zeigen wir, Psi eingeschränkt auf W ist die Nullabbildung, heißt also, was ist denn das dann für eine Abbildung? Das ist dann die Null aus dem A-Homomorphismen von W nach A oder irgend sowas. Naja, also irgendeine Nullabbildung, halt eine sinnvolle Nullabbildung. Irgend sowas. Wenn wir das, wir haben so ein bisschen Vorgeplänkel gebraucht, aber wenn wir das gezeigt haben, sind wir sofort fertig. Denn Psi eingeschränkt auf W liefert uns ja all diese Möglichkeiten im Kringel W. Wenn das die Nullabbildung ist, dann sind die alle null fertig. Gut, angenommen, das sei nicht der Fall. Angenommen, Sie eingeschränkt auf B sei nicht. Die Nullabbildung, das heißt, es gibt im Bild noch etwas anderes. Aber wenn es im Bild noch etwas anderes gibt, dann wissen wir schon aus den Betrachtungen von vorher, dass das Bild dann ganz U1 sein muss. Denn das Bild liegt in U1 und ist ein A-Teilmodul und U1 ist einfach. Dann ist, ich schreibe einfach mal B, abgebildet mit C eingeschränkt auf B, gleich U1. Denn es liegt drin, es ist ein A-Teilmodul und es ist drin. Das sieht aber jetzt irgendwie merkwürdig aus, denn B ist eine homogene Komponente mit einem anderen Typ als U1. Das ist irgendwie komisch, dass man mit einem A-Modul von dem einen zum anderen kommen soll. Wir nehmen also jetzt mal Lemma 1,12. Wir tun einfach das, was wir tun, wenn es nicht mehr einfällt. Wir haben irgendwas, was wir zeigen wollen. Wir haben einen Homomorphismus und dann kann man ja mal den Homomorphiesatz draufwerfen. So, wir wissen jetzt, das Bild ist das hier. Das Bild ist isomorph zu dem ursprünglichen Teilmodul im Kern. Das heißt, B, Modulmodul im Kern dieser Abbildung, C eingeschränkt auf B, ist jetzt A isomorph zu U1. Heißt also, dass jetzt auf einmal dieser einfache A-Modul U1 isomorph ist zu einem Faktormodul von B. Und das geht nicht, denn B war eine homogene Komponente von einem anderen Typ. Da kann es nicht so einen Teil der Faktormodul geben, der isomorph ist. A isomorph ist zu U1. Widerspruch, da der Typ von B nicht U1 ist. Teil B. Jetzt kommt Teil C. Was machen wir denn da? Das ist so ähnlich. Wir benutzen wieder Homomorphismen und diesmal nicht den einfachen Homomorphiesatz, sondern die Isomorphiesätze, die wir haben, oder einen davon, die haben wir ja nicht nur für Vektorraumhomomorphismen, sondern eben auch für A-Modul-Homomorphismen. Das können wir jetzt alles benutzen. Die Aussage war, dass man jeden einfachen A-Modul irgendwo auf der Welt quasi schon immer sieht. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal einen her. Sei V irgendein einfacher A-Modul. So, und jetzt brauchen wir, ja, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen einen A-Modul-Homomorphismus von diesem V hinein in so eine homogene Komponente von A, sodass man sehen kann, der ist A-isomorph zu etwas Einfachem innerhalb von A. Das ist das, was wir finden wollen. Gut, was machen wir? Wir nehmen die Idee als Lemma 2.10. Deswegen haben wir das vorher bewiesen. Wir nehmen uns ein festes Element V aus V her, was nicht 0 ist, und nehmen dann diese Abbildung aus Lemma 2.10. Sei V aus V ohne 0 fest und sei, spricht das dagegen, wieder Phi zu nennen? Ich glaube nicht, es gibt gerade kein Phi. Und sei Phi von A nach V eine Abbildung, so wie in Lemma 2.10. Und sagt A, das ist ein Modul-Epimorphismus, ein A-Modul-Epimorphismus. Warum ist das toll? Na, A-Modul-Homomorphismus ist ja schon super, weil man dann den Homomorphiesatz benutzen kann. Noch viel besser ist es mit Epimorphismen, weil man dann ja schon weiß, man ist surjektiv. Der Zielbereich ist tatsächlich das Bild. Das heißt, das Bild ist jetzt V. Dann kann man den Homomorphiesatz benutzen und bekommt das A-Modul im Kern von Phi, A-isomorph zu V. Das ist doch schon mal sehr gut. Ist also A0 definiert als der Kern von Phi. So ist mit dem Homomorphiesatz. ein Bild, das Bild ist diesmal direkt vor. So, jetzt bin ich fast fertig. Jetzt habe ich einen Faktormodul von A. Der A isomorph ist zu V. Aber wir wollten ja einen Teilmodul haben. Das heißt, irgend sowas muss ich jetzt noch basteln. Und wie machen wir das? Naja, A ist ja halb einfach. Und der Kern ist ein A-Teilmodul. Das heißt, ich kann mir jetzt so einen direkten Summanden dazu schnappen. Mit der Halbeinfachheit. Das war Lemma 2.3. In Lemma 2.3 haben wir so verschiedene Charakterisierungen gehabt für Halbeinfachheit. Das war eine davon. Nehmen wir das mal, ich glaube, U ist ganz gut. Sei U. Ein A-Teilmodul von A. Und zwar so, dass man A als direkte Summe schreiben kann von U und von A0. Das finde ich mit der Halbeinfachheit. Die Halbeinfachheit haben wir zumindest vorher noch nicht gesehen, nicht direkt jedenfalls. Da haben Sie sozusagen mittelbar gesehen bei Anwendung, aber hier sehen wir sie einmal so richtig explizit. Und das ist jetzt der Witz. Jetzt ist nämlich mit Lemma 1.13 das war eine dieser Isomorphie-Aussagen. Das folgende Bild. Es ist jetzt U. A isomorph zu U modulo A0 geschnitten U. Warum? Ja, U ist A isomorph zu sich selbst. Das ist offensichtlich isomorph zu U, weil der Teilraum, den wir herausfaktorisieren, der Nullraum ist. Die beiden, das sind direkte Summe, die beiden schneiden sich trivial. Das heißt, man hat diesen Eigenmorphismus einfach so. Das wiederum, das ist jetzt der Einsatz von Lemma 1.13, das ist isomorph zu U, direkte Summe, A0, modulo A0. Das ist der, man nennt es manchmal den ersten Isomorphiesatz. Es gibt ja so zwei Konsequenzen aus dem Homomorphiesatz. Die eine ist die, dass man einmal Summe und Schnitt hat, oder bei Gruppen halt Produkt und Schnitt, und die andere ist diese mit diesen doppelten Faktor. So, das heißt, wir haben jetzt U ist A isomorph dazu, das ist A isomorph dazu, an der Stelle habe ich das Lemma benutzt, aber das hier ist nicht nur A isomorph, sondern es ist zugleich A und A0. Warum? Weil U plus A0 genau A ist. So, das heißt, was haben wir jetzt? A modulo A0 ist A isomorph zu V. So, jetzt V also A isomorph zu allem, was hier noch so kommt, insbesondere zu U, und damit sind wir fertig. Das heißt, tatsächlich hat dieses Argument gezeigt, dass bei halbeinfachen Modulen es egal ist, ob man einen isomorphen Teilmodul oder einen Faktormodul sucht, weil man immer diese Art von Argumenten machen kann. Das ist das, was wir implizit auch schon bei Teil B benutzt haben, als ich gesagt habe, bei diesen homogenen Komponenten, wenn man da so einen Faktor, den findet, was einen anderen Typ hat, dann kann das auch schon nicht passen. Wenn ich das ganz explizit ausformuliert hätte, wäre das auch so eine Idee gewesen. Jetzt haben wir die hier einmal gesehen, ganz explizit. Und das war's. Das war der Satz von Wedderburn. Und es ging schon einiges ein. Es war jetzt zwar alles nicht schlimm, aber wir haben schon einen Haufen unterschiedliche Ideen gebraucht. Und was sich jetzt auch schon irgendwie durchzieht, spätestens wenn man hier im Satz von Wedderburn den Teil A sich nochmal überlegt, es zieht sich durch, dass das A jetzt zwei Identitäten hat. Eine als Algebra und eine als Modul über sich selbst. Und wir gucken uns das Zusammenspiel noch ein bisschen genauer an. Zum Beispiel kann man jetzt den Begriff der Einfachheit als A-Modul noch den Begriff der Einfachheit als Allgemeinheit hinzufügen und dann mal gucken, wie die sich zueinander verhalten.
Das machen wir als nächstes. A heißt als Algebra einfach genau dann, wenn die ganze Algebra und die Teilalgebra, die nur aus dem Nullelement besteht, wenn das die einzigen Ideale sind.
Und ich sage, wenn ich das meine dazu,
einfach als Algebra oder einfach als A-Modul, damit man das unterscheiden kann.
Denn wie wir gleich sehen werden, das ist nicht dasselbe.
Was ist stärker?
Na, wenn A einfach ist als Algebra, dann sind die triviale und die volle Algebra die einzigen Ideale von A.
Also das sind dann die einzigen K-Teilräume, die auch noch gleichzeitig rechts und links Ideale sind. Aber es könnte ja sein, dass es einen K-Teilraum gibt, der nur ein Rechtsideal ist und kein Linksideal. Und das wäre dann immer noch ein A-Teilmodul. Ein nicht trivialer, nicht langweiliger. Das heißt, es kann sein, dass man als Algebra einfach ist, aber nicht einfach als A-Modul. So rum geht's. Andersrum nicht.
Das ist das, was theoretisch erstmal geht. Und jetzt schauen wir uns das genauer an. In Satz 2.12. Achso, da oben gilt auch Voraussetzung 2.1, sonst wissen wir gar nicht, was A ist. Habe ich jetzt nicht hingeschrieben, Entschuldigung. Hier machst du da. Das gilt Voraussetzung 2.1 und wir möchten gern, dass A halb einfach ist. Damit ist gemeint, halb einfach als A-Modul. Und wir schauen uns die homogenen Komponenten an. Was wissen wir schon über die? Na, der Satz von Wörderbern sagt uns schon, das sind Ideale. Und der Witz ist, dass die selbst auch Algebren sind. Ideale sind selbst Algebren. Und, das ist jetzt interessant, diese homogenen Komponenten sind, wenn man sie als Algebra auffasst, einfach. So, was heißt es jetzt? Basteln wir das mal zusammen mit dem, was wir schon wissen. Wir wissen, dass man jede halb einfache Algebra als direkte Summe von homogenen Komponenten schreiben kann. All diese homogenen Komponenten sind jetzt selbst Algebren und einfach als Algebren. Das heißt also, dass man jede halb einfache Algebra als direkte Summe von einfachen Algebren schreiben kann.
Okay. Gut, wir brauchen, tatsächlich möchte ich eigentlich noch mehr zeigen. Ich möchte nicht nur zeigen, dass das selbst eine Algebra ist, sondern ich möchte auch, okay, das Assoziativgesetz, das kommt von selbst, aber ich möchte zeigen, dass die auch ein Einselement hat. Eigentlich möchte ich das auch noch sehen.
Das heißt, ich möchte nicht nur schreiben, die ist selbst eine K-Algebra, sondern ich möchte sogar K-Algebra mit 1. Die 1 ist das Einzige, was ich hier hinschreiben muss, was nicht offensichtlich ist. Die Assoziativität kommt von oben, das endlich erzeugt sein kommt von oben. Ich brauche aber, ich hätte gern ein Einselement, und zwar deshalb, weil ich dann auf diese homogenen Komponenten alles anwenden kann, was ich auch für A anwenden kann. Das könnte ich sonst nicht. Wenn ich nicht wüsste, dass die auch diese Voraussetzungen erfüllen, dann wäre es blöd.
Okay. Zu zeigen, dass irgendwas selbst eine Algebra ist, ja, man könnte zeigen Teilalgebra mit so einem Teilalgebren-Kriterium sozusagen, was ist da sinnvoll?
K-Teilraum ist klar, will man haben. Und dann sowas wie Abgeschlossenheit in der Algebra-Multiplikation. Dann kann man überlegen, ob man noch irgendwas braucht. Aber das ist ein guter Anfang. Dann ist W ein A Teilung von A. Insbesondere ist es ein Teilraum. Das heißt, W ist selbst ein K-Vektorraum. Das ist eine der Voraussetzungen, die man bei seiner Algebra hat. Und wir zeigen jetzt noch die Abgeschlossenheit unter der Algebra-Multiplikation.
Na, da kann man Satz 2.11, also den Satz von Wedderburn, benutzen, und zwar Teil A. W ist ein Ideal. Das heißt, wenn ich etwas aus W nehme und mit irgendwas aus A multipliziere, und zwar egal ob von rechts oder von links, dann lande ich wieder innerhalb von W. Insbesondere lande ich wieder in W, wenn ich innerhalb von W multipliziere. Diese Abgeschlossenheit eines Ideals ist ja sogar noch stärker.
Mit 2.11. Wir benutzen ihn so oft, ich glaube, irgendwann werde ich einfach nur noch sagen, burn, baby, burn, dann ist das dieser Satz und es ist dann nur noch Teil A, B, C. So, reicht es schon? Es reicht, glaube ich, für eine Algebra. Denn alle Rechenregeln ansonsten, die vererben sich ja sofort von A. Das Assoziativgesetz vererbt sich und davon als K-Vektorraum endlich erzeugt es auch. So, ich glaube, da ist ja nichts weiter zu tun. Das Einzelelement müssen wir uns noch kurz angucken. Ein Standardargument. Was mache ich? Ich schreibe A als direkte Summe von solchen homogenen Komponenten. W plus U plus irgendwann. Am Ende habe ich irgendwie so einen Dot. Die Buchstaben haben keine Bedeutung. Was mache ich? Ich benutze diese Zerlegung, um das Einzelelement von A zu schreiben. Und zwar als, ich mache es jetzt ein bisschen so, dass, na nee, kann nicht so. Dass ich schreibe einfach kleines W plus kleines u, plus und so weiter, plus kleines j, diese Darstellung ist eindeutig, weil das eine direkte Zerlegung hier ist. Und jetzt will ich zeigen, dass diese einzelnen kleinen Leute hier Einzelelemente sind in diesen Algebren. Das wird jetzt beliebig schrecklich. Denn das muss ich jetzt ja machen. Ich nehme jetzt einfach mal dieses w, ich muss jetzt w verkringeln mit irgendeinem Element aus a, was ich dann auch wieder so schreibe. Also irgendwie mit so einem W1 plus U1 plus, das ist ja alles beliebig schrecklich und will jetzt irgendwie hoffen, dass da das rauskommt. Warum ist es nicht beliebig schrecklich? Weil wir den fantastischen Satz von Wedderburn haben und da Teil B. Homogene Komponenten annullieren sich gegenseitig bei der inneren Multiplikation, das heißt, was ist hier auf einmal los? Das W sieht das W1. Okay, gleiche homogene Komponente, müssen wir erstmal gucken. U1 ist egal, der Rest hier hinten bis J1 ist völlig egal. Ich habe ein Distributiv gesetzt, das heißt, ich kann das da alles so auseinanderziehen, kriege dann haufenweise Produkte, die 0 werden. Das Einzige, was übrig bleibt mit Burn, Baby, Burn, ist das hier. Und dann benutze ich, dass das ursprünglich hier mal das Einselement war. Also das heißt, ich mache so eine Rechnung fürs Einselement auf, sehe, dass die Einselement-Eigenschaft hier mit dem gleichen Argument dafür sorgt, dass dann dieses einzelne Ding in jeder der Komponenten sich da an den Einselement verhält. Und es ist immer dieses Annullieren. Das heißt, das ist noch viel toller, als wir vorhin dachten, diese Annulliergeschichte. Das ist die Idee. Sei klein w, der eindeutig bestimmte Summand in einer Darstellung von 1a in der direkten Summenkomponentenzerlegung, bla, für die ich keinen guten Namen habe, in der direkten Zerlegung von A in homogene Komponenten. Und dieser eindeutig bestimmte Summand, der ist ja nur eindeutig, weil ich sage, es ist der in W. Gut. Und ich habe hier begründet, wie man an diese Eindeutigkeit kommt. Man schreibt das so und dann ist klar, dass jeder Summand hier immer eindeutig ist. Dann nimmt man das und die Tatsache, dass das ein Einzelelement in der Algebra ist, um zu sehen, dass sich das hier innerhalb von W wie ein Einzelelement verhält. Und zwar mit diesem Trick mit Burn-Baby. Machen wir das? Oh ja, das ist, da kommen wieder ähnlich schöne Tricks, aber es ist insgesamt ein bisschen mühsamer. Denn wir müssen uns jetzt ja irgendein Ideal von W hernehmen und müssen zeigen, dass das 0 oder ganz W ist. Und da ist es einfach ein bisschen mehr zu tun. Jetzt sei, wie heißt es bei mir, J? Sei J. Ein Ideal von W. Und wir wollen zeigen, dass J alles ist oder nur aus 0 besteht. Und da brauchen wir eine Vorüberlegung. Diese Vorüberlegung geht wieder in die ähnliche Richtung, wie das, was wir gerade schon für die 1 gemacht haben, dass man sich nämlich nochmal klar macht, was diese schöne Wedderburn-Geschichte, also aus Teil B, diese Eigenschaften der Zerlegung für die Multiplikation, was uns das jetzt sagt. Denn die Multiplikation ist ja das, was hier bei Idealen interessant ist. Also diese Invarianz unter Multiplikation sowohl von rechts als auch von links. Das heißt, wir kommen zu den Vorüberlegungen. Die mache ich kurz, weil wir das gerade schon so ähnlich gesehen haben. Vorüberlegungen sind, ja, sagen wir mal, wir schreiben alle homogenen Komponenten hin. Sagen wir also, wir haben n aus n. Und W1 ist gleich W und W2 ist Wn für die anderen homogenen Komponenten. Von A. Das heißt, man kann A jetzt beschreiben. Haben wir uns überlegt, A ist die direkte Summe der homogenen Komponenten. Jetzt jedes Element aus A eindeutig bestimmte Bestandteile
Körperteile für A, wenn man es als Summe schreibt, aus Elementen in diesen homogenen Komponenten. Gut, das ist die Idee von gerade. Überlegen, ob ich das von beiden Seiten haben möchte, ist vielleicht besser, ne?
Ist für jedes, sagen wir mal, x aus j, und das funktioniert jetzt in beide Richtungen, ich weiß nicht, ob ich es brauche. Wenn ich jetzt x kringel a hinschreibe, dann mache ich das kurz. Ich sehe, A sieht so aus. Der erste Teil kommt aus der Komponente zu der, also der erste Teil kommt aus J. W ist dann die 1. J ist ein Ideal von W, das heißt, J liegt in der homogenen Komponente, aus der auch dieses W1 kommt. Die anderen kommen aus anderen homogenen Komponenten, das heißt, die spielen bei der Multiplikation keine Rolle. Dann steht hier einfach nur x Kringel W1. Und in der anderen Richtung wäre es genauso. So, und jetzt möchte ich die Idealeigenschaft benutzen. Ich weiß ja, dass wenn ich J mit irgendwas aus W multipliziere, egal ob von rechts oder von links, dass ich dann immer in J lande. Das heißt, diese Darstellung hilft mir gewaltig weiter. Hier hatte ich noch ein Element von irgendwo aus der Welt, also irgendwo in A. Hier auf einmal nur noch was aus W, das heißt, das hier liegt in J. Das hier liegt in dem gleichen Argument auch in J. Das heißt, was haben wir auf einmal gewonnen? Und zwar wieder wegen Burn, Baby, Burn. J ist unter Multiplikation invariant von rechts oder von links mit allem, was aus der ganzen Algebra A kommt, nicht nur innerhalb von B. Das heißt, J ist in Wirklichkeit ein Ideal von ganz A. Das ist doch schon mal fantastisch. Gut, könnte sein, dass J gleich W ist, dann ist nichts weiter zu zeigen. Das heißt, wir nehmen jetzt an, J ist nicht W und versuchen zu zeigen, J besteht nur aus der Nullvektoren. Also, sei J ungleich W. Dann möchte ich jetzt J. Wir nehmen jetzt mal kurz diesen Standpunkt ein, dass W ja selbst eine Algebra ist. Und dass man W also auch selbst, deswegen war wichtig, dass W nicht nur eine Algebra ist, sondern auch eine mit 1 und so weiter. Man kann jetzt für W den Standpunkt einnehmen, den wir vorher für A hatten. Interpretieren wir mal kurz W als die große Algebra, mit der wir alles machen. Dann ist W ein Modul über sich selbst und wir können innerhalb von W jetzt nach zusammen gucken, wie homogen wir auch sind und sowas. Das ist der Standpunkt, den wir jetzt einnehmen. Wenn J nicht ganz W ist, dann wissen wir jetzt, dass in W irgendetwas rumläuft, was nicht in J liegt. Insbesondere muss es irgendeinen einfachen W-Teilmodul von W geben, der nicht in J liegt. Denn sonst wäre J ja wieder 1. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Standpunkt ein für W. Was wäre, wenn alle einfachen A-Teilmodulen von W in J lägen? Ja, dann wäre auch schon wieder J ganz W. So, das heißt, egal welchen Standpunkt wir einnehmen, ob wir von B aus gucken oder von A aus, man findet jetzt einen einfachen Teilmodul, der nicht in J liegt, sonst wäre J 1. Nehmen wir mal A-Teilmodul, ich glaube, es ist besser, ja. Es existiert ein einfacher A-Teilmodul, nennen wir U, von W, der nicht in J liegt.
mich selber, damit ich nicht den Überblick verliere. A ist die große Algebra. B ist eine homogene Komponente, glaube ich. Das ist selbst eine Algebra. Genau, das haben wir alles schon gemacht. Jetzt haben wir da drin ein Ideal, von dem wir gesehen haben, das ist auch ein Ideal von der großen Algebra. Und jetzt haben wir einen A-Teil Modul U von B, also von unserer homogenen Komponente, der nicht in J liegt. Diese homogene Komponente hat einen Typ von diesem Typ, was das U jetzt hat. Gut, das liegt nicht in J. Das Ding. Okay. J ist ein A-Teilmodul und U auch. Wenn U in J nicht drin liegt, dann muss der Schnitt von U und J 0 sein. Denn U ist ja einfach. Da U nicht in J ist, muss dann der Schnitt, denn das ist ja auch wieder ein A-Teilmodul, das heißt, in diesem Fall ist es die Menge, die 0 ist, 0 und 0 a. Und das können wir uns zunutze machen, zusammen mit der Tatsache, dass J ein Ideal ist und dass wir da jetzt so Geschichten über die Multiplikation wissen. Ich möchte mir angucken, das Produkt von irgendeinem Element aus J mit irgendeinem Element aus U. Das ist eine Multiplikation, die innerhalb von B stattfindet. Das ist alles okay, aber wir gucken mal, wo wir landen. Ist X aus J und U aus U, was passiert dann? Wo liegt denn ein U-Kringel X? Okay, U ist ein A-Teilmodul, X kommt aus A, das heißt, das hier liegt schon mal in U. Soweit, so gut. X kommt aus J, J ist ein Ideal, also invariant unter Multiplikation von links oder von rechts, das heißt, hier gucken wir uns das von links an, dann liegen wir auch in J und das, Moment, das war 0, das heißt, was haben wir jetzt gesehen? Diese komische Multiplikation bewirkt sozusagen die Nullabbildung. All diese Produkte von Elementen aus J und U sind 0. Genau, mehr möchte ich gar nicht lange nicht entscheiden, sondern jetzt möchte ich mir einen A-Teilmodul von B hernehmen, der zu U A-isomorph ist. Ich möchte einen A-Isomorphismus hernehmen und dann all das benutzen, was wir jetzt gemacht haben. Wir sind leider noch nicht ganz fertig. Das nehme ich mir hier noch her und dann muss ich erstmal wischen. Nochmal, das Ziel ist am Ende, ich meine, wir sind hier schon ziemlich weit, ganz viele Sachen sind schon Null, da habe ich schon viel verstanden, aber das Ziel am Ende soll sein, dass J in Wirklichkeit nur aus dem Null-Element besteht. Und da sind wir halt noch nicht ganz. Sei es U1 von B und U1 A-Isomorph zu U, insbesondere ist U1 dann auch einfach. Und jetzt wische ich erstmal raus. Ja, jetzt wische ich das. Läuft wieder auf so einen ähnlichen Trick hinaus wie vorher, dass wir nämlich Abbildungen betrachten und dann die Einfachheit der beteiligten Modulen benutzen. Wir nehmen uns, wir wissen ja nach Wahl, dass U1 A-isomorph ist zu U, das heißt, es gibt so einen A-Isomorphismus von U1 nach U. So einen könnten wir uns ja mal hernehmen. Der heißt wieder Phi. U1 nach U. Das ist ein A-Modul-Isomorphismus. Dann halten wir ein Element U1 aus U1 fest und gucken, was bringt uns die Kombination dieses Modulisomorphismus mit der Algebra-Multiplikation. Das ist jetzt die ganze Zeit der Witz. Bei dieser Algebra-Multiplikation kommt ganz oft 0 raus. Und ein A-Modulhomomorphismus zu sein, heißt ja, dass man sich mit dieser Algebra-Multiplikation verträgt. Das heißt, jetzt werden noch mehr Sachen zu 0. Das ist der Witz dabei.
Wie fange ich jetzt am besten an mit der Rechnung? Okay, wir bilden erstmal einfach nur ab. Was wissen wir über U1 Phi? Da Phi von U1 nach U geht, wissen wir, dass das in U liegt. Und wir haben gesehen, dass alles, was in U liegt, bei Multiplikation mit irgendwas aus J immer 0 ergibt. Das heißt, das, was wir hier haben, liefert uns also ist für alle x und j schon u1 phi kringeln x. Rechnen. Hier benutze ich, dass das in u liegt. Das heißt, ich kann die obere Gleichung dafür anwenden. Naja, aber hier, das ist jetzt genau der Witz. Wir haben jetzt erst die Abbildung phi und dann die Wirkung von rechts mit einem Element aus der Algebra. Und das dürfen wir vertauschen, weil phi ein A-Modulhomomorphismus ist. Das heißt, wenn wir erst multiplizieren und dann phi anwenden, und das ergibt Sinn, weil, Moment, warum ergibt es Sinn? U1 ist ein A-Modul, das heißt, U1 ist invariant unter Multiplikation von rechts mit irgendwas aus A. Das heißt, was ich hier habe, liegt immer noch in U1 und ich darf immer noch phi drauf werfen. Das ergibt Sinn. Da kommt es aber auch immer noch raus. Ja, das ist aber doch ganz merkwürdig. Das heißt, wenn ich in U1 anfange und hier verknüpfe, dann ist das Bild immer 0. Moment. Phi ist ein Isomorphismus. Insbesondere injektiv, der Kern muss 0 sein. Das einzige Element, das in U1 liegt und von Phi auf 0 abgebildet werden kann, ist 0 selber. So, was haben wir denn jetzt gewonnen? Vorher wussten wir, dass aus diesem bestimmten einfachen A-Teilmodul U jedes Element verkringelt mit irgendwas aus J immer 0 ergibt. Jetzt haben wir das für jeden Teilmodul von W, der einfach ist, auch gezeigt. Richtig? Das heißt, wir haben einfach diese Idee von vorher mit der Multiplikation, die ganz auf 0 wird, die haben wir jetzt noch erweitert. Und damit haben wir jetzt insgesamt für alle W aus W gezeigt, dass wenn ich irgendeinen W aus W hernehme und das mit irgendeinem X aus J verheirate, mit der Kringelmultiplikation, dass dann da immer 0 rauskommt. Nochmal, warum? W ist eine homogene Komponente. Alles, was da drin rumläuft, ist isomorph zu U. Für all diese zu U isomorphen Dinger haben wir gezeigt, dass bei dieser Multiplikation 0 rauskommt. Sprache, ich bin gerade so unkreativ. Ich schreibe ständig also, tut mir leid. Tatsächlich sehen wir jetzt für alle B aus W und X aus J. Jetzt möchte ich gerne nochmal den Satz von Wörterbaum benutzen. Bei jeder Rechnung überlege ich, wie ich die am geschicktesten hinschreibe, denn wir haben jetzt schon so viel am Stück gerechnet. Ich möchte jetzt darauf hinaus, dass das 1-Element von A verkringelt mit X das 0-Element ergibt. Das führt dann nämlich dazu, dass das x, mit dem wir angefangen haben, dass es für dieses x in Wirklichkeit nur die Möglichkeit gibt, 0 zu sein. X war aber beliebig aus j und so kriegen wir dann j das gleich 0. Das ist der letzte Schritt, den wir jetzt noch machen müssen. Wir wollen irgendwie auf das 1-Element von A hinaus. Und da brauche ich, wenn ich mich täusche, einfach nochmal Teil B aus dem Satz von Wedderburn. Denn das, was wir hier gemacht haben, das war jetzt ja für so eine homogene Komponente W. Also das ist alles innerhalb von W passiert, diese ganzen Rechnungen, J liegt in W. Wenn ich jetzt irgendwas aus A nehme, dann schreibe ich das doch einfach wieder, da haben wir noch diese Vorüberlegung gemacht. Wenn ich irgendwas aus A nehme, dann schreibe ich das einfach so und sehe, es kommt nur auf die Multiplikation innerhalb von W an, der Rest wird sowieso zu 0. Das haben wir in der Vorüberlegung schon benutzt. Schließen wir, und das ist wieder Teil B aus Satz 2.11. Ups. Das sagt für alle A aus A und X aus J gilt A kleiner X gleich 0. Insbesondere dieser Schritt hier war komplex, den möchte ich nochmal kurz erklären. Also, wir haben jetzt bisher immer innerhalb der homogenen Komponente W gerechnet und haben zum Schluss rausgekriegt, wenn ich aus dem Ideal etwas nehme und mit irgendwas aus W multipliziere, kommt immer 0 raus. Um jetzt die Multiplikation in ganz A zu kontrollieren, müssen wir gucken, was ist, wenn ich mit irgendeinem Element aus A multipliziere. Aber die Elemente aus A lassen sich ja so aufteilen in die homogenen Komponenten. Innerhalb von B ist alles klar, außerhalb von B wird aber sowieso alles 0, wegen Wedderburn Teil B. Das heißt, bei dieser Multiplikation haben wir jetzt auf einmal, dass nicht nur der Teil, der außerhalb der homogenen Komponente liegt, 0 wird bei der Multiplikation. Nein, wir haben uns vorher klar gemacht, innerhalb der homogenen Komponente wird auch alles zu 0 und dann ist es insgesamt 0. So setzen wir das zusammen. Das heißt, es ist so mehrschrittig. Kompliziert, relativ kompliziert war, sich klar zu machen, dass innerhalb der homogenen Komponente man immer bei 0 landet, außerhalb war durch den Satz von Wedderburn alles okay. So, das war jetzt sehr technisch. Wenn wir später da nochmal reingucken, oder wenn Sie da später nochmal reingucken, dann werden Sie aber sehen, dass die Ideen, die wir verwendet haben, im Prinzip alle schon bekannt sind. Wir haben sie jetzt nur sehr oft, sehr konsequent und sehr kleinteilig benutzt. Es ist immer wieder diese Idee mit den einfachen Modulen, dass man Abbildungen benutzt. Und dann die Einfachheit ausnutzt, um zu sehen, dass irgendeine Abbildung surjektiv ist oder die Nullabbildung. Und dann ist sehr stark einfach diese Multiplikationseigenschaft aus dem Satz von Wedderburn. Gut, wir atmen sie durch, ich wische. Und oh, die Zeit ist um. Meine Herren.
Habe ich mich sehr lange aufgehalten hier. Und ich wollte noch so schöne Sachen machen. Aber ich denke, wir brauchen eine Pause. Okay, ich wische. Wir machen Pause, 10 Minuten und dann üben wir.